Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen.
I think this is an existential moment for both journalists and democracies around the world. If we don't take significant action now, democracy as we know it is dead.
Das ist die philippinische Journalistin Maria Ressa in einem Interview Anfang des Jahres. Sie spricht von einem entscheidenden Moment für die Journalisten und Demokratien der Welt und sie warnt vor einem Virus, der die Demokratie tötet. Und damit meint sie nicht Corona, sondern die sozialen Netzwerke. Die ehemalige CNN-Journalistin beobachtet seit Jahren in ihrem Heimatland, was Falschmeldungen und Hassbotschaften anrichten können. Heute ist sie dort zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir nach, wie chinesisches Propagandamaterial ins deutsche Fernsehen gelangt. Wir beginnen aber mit Fußball. Abgesagte Partien und Spiele in leeren Stadien. Für Bundesliga-Fans gab es in den letzten Monaten wenig Anlass zum Jubeln. Umso mehr hoffen viele jetzt auf die kommenden Spielzeiten. Und wo es die zu sehen gibt, das entscheidet sich in diesen Tagen. Denn die Deutsche Fußballliga, die verhandelt seit vergangener Woche über die Rechte an den Bundesligaspielen für 4 Jahre. Ab der Saison 2021-22. Bisher hat die DFL noch kein Ergebnis bekannt gegeben, werden die Fernsehrechte bekommen. Dafür wird aber viel spekuliert, zum Beispiel darüber, wer überhaupt mitbietet. Matthias Friebe, Sportredakteur beim Deutschlandfunk, weiß mehr.
Ja, da sind eine ganze Reihe von Anbietern dabei. Wer genau, das wird man aber erst nach der Entscheidung in der kommenden Woche wissen. Die DFL-Verantwortlichen haben sich für die Zeit der Auktion an einen geheimen Ort zurückgezogen. Bis dahin soll nichts nach draußen dringen. Weil es um so viel Geld geht, sind diese hohen Sicherheitsmaßnahmen Standard. Sky zum Beispiel hat von der letzten Ausschreibung erzählt, dass sie einen, wie sie es nannten, War Room eingerichtet haben, abhörsicher, damit wirklich nichts nach draußen dringt. Das ist für die Sender und die Liga so wichtig, diese Entscheidung. Insgesamt sind es 7 Live-Pakete und auch 7 Highlight-Pakete für die erste und zweite Liga, um die es jetzt geht. Und da ist die Bandbreite an Anbietern sehr groß. Die reicht von den bisherigen Rechteinhabern wie Sky und DAZN über Amazon, die jetzt schon vor einigen Wochen spontan für Eurosport eingestiegen sind in die Liga, weil Eurosport den Vertrag gekündigt hat. Aber auch die Telekom gilt zu den Kandidaten. Apple, Disney oder auch der Springer Verlag mit Bild TV könnten mögliche Kandidaten sein. Und was die Highlight-Berichte angeht, also die Spielberichte nach Abpfiff, nicht mehr live, da sind auch ARD, ZDF oder RTL mit im Spiel. Wir kennen das auch aus der letzten Periode der Rechte mit der ARD-Bundesliga-Konferenz im Radio oder auch mit den Spielberichten in der Sportschau oder im Sportstudio.
Sie haben Amazon gerade schon erwähnt, einen der Neulinge auf dem Bietermarkt. Warum interessiert sich der Konzern für Fußballrechte?
Ja, das ist Teil einer größeren Strategie, kann man sagen. Vielleicht ist Fußball nur eine Art Nebenkriegsschauplatz. Es geht natürlich darum, den Bezahldienst Prime weiter zu verbessern, weitere Kunden für ihn zu akquirieren und damit auch für die Filme und Serien und die Angebote dieses Dienstes zu begeistern. Dann will man natürlich Kundendaten akquirieren für das eigentliche Business, für das Shoppinggeschäft. Und man hat selbstverständlich auch die finanziellen Möglichkeiten, sich um diese relativ teuren Fußballrechte zu bemühen. Die Bundesliga ist da, kann man sagen, ein perfektes Produkt für Amazon, zur Unterhaltung ihrer Kunden beizutragen und eben die beschriebenen Effekte wie die Sammlung von Kundendaten oder die Begeisterung für die Prime-Angebote dann auch zu nutzen.
Nun war es so, dass die Erlöse, die die DFL erzielt hat, mit den Rechten zuletzt immer weiter gestiegen sind. Wie geht das jetzt nach der Corona-Krise weiter?
Ja, das ist die ganz große Frage jetzt bei dieser Auktion. Die Liga will das natürlich auf jeden Fall, diese Erlöse weiter steigern. Bei der letzten Ausschreibung für die letzten 4 Jahre wurde die Schallmauer von 1 Milliarde Euro pro Saison durchbrochen. Das will die Liga wieder, auch um international Anschluss zu halten. Denn das große Geld im Fußball kommt ja vor allem durch die Fernseherlöse. Und da sind andere Ligen schon viel weiter, vor allem die englische Premier League. Und deshalb ist die Bundesliga darauf angewiesen, noch größere Erlöse zu erzielen. Die Experten sind sich aber nicht einig darüber, ob das gelingen kann. Dagegen spricht natürlich die aktuelle wirtschaftliche Situation in Corona-Zeiten. Es geht auch darum, ob die Sender vielleicht bei ihren Bezahlkunden überhaupt noch so viel Geld erlösen können durch die Abos. Andererseits könnte aber genau Amazon auch der Garant sein für die Liga, dass es weitere Rekorderlöse gibt, weil ja Amazon selbst in diesen Corona-Zeiten Rekordgewinne erzielt hat und sie heizen natürlich damit den Wettbewerb massiv an. Gerade auch bei den bisherigen Rechteinhabern könnte das zu mehr Risikobereitschaft führen, denn nehmen wir mal das Beispiel Sky. Wenn die die Bundesliga-Rechte verlieren könnten, dann dürfte es bei denen sogar um die Existenz gehen.
Die Bieter nehmen also viel Geld in die Hand, die Fans würden lieber weniger Geld in die Hand nehmen. Kann das sein, dass Fans bald 4 Abos brauchen, um tatsächlich alle Bundesligaspiele zu sehen?
Ja, das kann möglich sein, wenn man noch die Zweitligaspiele und die Relegation nimmt, sogar 7 Abos. Das ist aber nur hypothetisch, denn eine neue Regelung bei dieser Ausschreibung mit dem Kartellamt abgestimmt ermöglicht, dass wieder ein Sender alle Pakete kaufen kann, wenn er, das ist die Bedingung, einen Teil der Rechte sublizenziert an andere Sender. Das ist aber ja für die Fans nur ein Nebeneffekt. Für die wäre es tatsächlich der günstigste Fall, denn dann könnte, alles heute noch Spekulation, ein Abo am Ende reichen. Mehr dazu werden wir in der kommenden Woche wissen. Möglich ist aber auch, dass es weiterhin 2 oder 3 Abos sind. Das ist durchaus realistisch. Wie gesagt, bis heute alles noch Spekulation an dieser Stelle.
Deutschlandfunk-Sportredakteur Matthias Friebe war das. Nur für Erwachsene, das ist der Claim vom Berliner Sender Radio 1. Aber auch viele andere Radiokanäle richten sich vor allem an die Großen. Für Kinder ist das Hörfunkangebot sehr viel kleiner und eines der größten Medienhäuser glaubt, da eine Lücke entdeckt zu haben, die es zu schließen gilt. Michael Borgers berichtet.
RTL. 3 große Buchstaben, bei denen die meisten wohl heute an Fernsehen denken. Der Sender macht seit Beginn des Privat-TVs Mitte der 1980er Jahre einige der erfolgreichsten Programme in Deutschland. Doch davor hatte RTL vor allem für ein anderes Medium gestanden.
Führen nun ein Versuchsprogramm von Radio Luxemburg in deutscher Sprache. Wir senden ab heute jeden Tag von 14 bis 15 Uhr ein leichtes Musikprogramm. Hier ist Radio Luxemburg auf der Mittelwelle 208 Meter.
Eine Stunde Radioprogramm, aus der eines der größten Medienhäuser Europas geworden ist und das nun ein neues Angebot in seinem Portfolio führt.
Hier ist Togo Radio. Wir sind ab sofort für euch am Start und das den ganzen Tag. Immer und überall genau die richtige Musik für euch. Morgens im Bad.
Mit Togo Radio will Super RTL künftig auf allen Plattformen vertreten sein, wie Programmchef Martin Gradl erklärt.
Audio fehlte bei uns eigentlich bisher noch. Unser Anspruch und unser Wunsch ist ja, für die Kinder dort zu sein, wo sie sind.
Bekannt gegeben hatte Super RTL seine Pläne erst Ende April, zu einer Zeit, als Deutschland in weiten Teilen noch völlig Corona-gelähmt war. Anlass war das 25-jährige Jubiläum des Senders, eine Erfolgsgeschichte. Neben dem öffentlich-rechtlichen Kika ist Super RTL das erfolgreichste TV-Angebot für Kinder und Jugendliche. Das neue Radioprogramm soll daran anknüpfen.
Natürlich haben wir für uns auch Wachstumsszenarien im Kopf, wo wir sagen, okay, wir fangen jetzt mal mit Togo Radio euer Morgen an. Das wird eine Live-Morning-Show sein, erstmal 4 Stunden. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, das sukzessive dann noch auszudehnen.
Gesendet wird via Online-Stream. Im Programm will man sonst zunächst darauf setzen, Inhalte vom eigenen TV-Angebot zu adaptieren oder Hörspiele beispielsweise vom Traditionslabel Europa zu senden. Und, das ist Gradl, dem früheren Nachrichtenchef von RTL, besonders wichtig, Togo Radio soll die junge Zielgruppe auch seriös informieren, genau wie die wohl bekannteste Nachrichtensendung auf Kika.
Da ist ja Logo noch eine Art Monopolist, wenn man so will. Und wir wollen natürlich wirklich mit Togo Radio sukzessive auch ein ganz ernstzunehmendes Kinder- und Familiennachrichtenangebot eben bieten.
Aber wie groß ist der Markt für ein solches Angebot überhaupt? Die KIM-Studie erhebt seit mehr als 20 Jahren regelmäßig Daten zum Stellenwert von Medien im Alltag von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren. Thomas Rathgeb leitet die Untersuchung.
Es gibt nur eine überschaubare Reihe von Kinderangeboten und die sind ja oft nicht ein eigenes Programm. Also oft sind die Kinderangebote eben ein Slot, eine Sendung, eine bestimmte Sendezeit im Rahmenprogramm eines anderen Programmes. Und deswegen ist es relativ schwer zu erfassen.
Der öffentlich-rechtliche Kinderradiokanal Kiraka wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Seitdem sendet der WDR die Sendung mit der Maus zum Hören als hochwertig vorproduzierten Podcast im Livestream. Auch Deutschlandfunk Kultur setzt bei seinem Kindermagazin Kakadu inzwischen nicht mehr auf ein tägliches lineares, sondern ein digital abzurufendes Angebot. Und die Privaten? In Berlin machen beim gemeinnützigen und nicht kommerziellen Radiojo auch Kinder selbst pädagogisch wertvolles Radio. Doch das einzige laufend neu produzierte Vollprogramm kommt seit bald 15 Jahren aus Potsdam und nennt sich Radio Teddy. Täglich mehr als 400.000 Hörerinnen und Hörer empfangen den Sender im Netz oder in bestimmten Gegenden via DAB Plus oder UKW. Radio Teddy mit seiner Musikfarbe, die auch Erwachsene anspricht, könnte eine Art Blaupause für Togo Radio sein, glaubt auch Medienforscher Ratgeb. Denn Kinder würden vor allem mit ihrer Familie Radio hören.
Und das liegt daran, da haben wir auch gefragt, zu welchen Tageszeiten welche Medien genutzt werden, dass Radio vor allem beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen genutzt wird. Das heißt, uns ist es ein Zeichen, in der Familie läuft das Radio, die Kinder hören da mit. Radio hören, Musik hören, das ist da einfach, sage ich mal, ein gewisses Ritual auch im Laufe des Tages.
Musik werde auch bei Togo Radio eine zentrale Rolle spielen, kündigt Programmchef Martin Gradl an.
Das heißt, was wir uns vorgenommen haben, ist einerseits natürlich die Kinder zu erreichen, aber eben auch die Eltern.
Was ist in Wuhan passiert, als dort die ersten Corona-Infektionen an die Öffentlichkeit kamen? Für Journalistinnen und Journalisten war es extrem schwierig, das zu recherchieren, weil die Region wochenlang abgeriegelt war. Trotzdem sollte heute Abend im Ersten eine Doku zum Thema laufen. Und woher das Material dafür stammt, das erklären die Macher im Film so.
Die Filmproduktionsfirma CICC aus China, die seit Jahrzehnten internationale Dokumentationen betreut, dreht seit Februar in Wuhan. Sie bietet uns einen vorgeschnittenen Film mit ausgewählten Interviews an. Darin wird China als Held in der Krise gefeiert. Uns ist bewusst, CICC ist eine Unterabteilung des Informationsbüros des chinesischen Staatsrats. Wir wollen ihren Film nicht, sichern uns aber vertraglich das gesamte Rohmaterial. Wir akzeptieren eine Beratung durch CICC, sichern uns aber das inhaltliche Entscheidungsrecht.
Die Doku besteht also zu großen Teilen aus Material der chinesischen Regierung. Dafür erntete der SWR viel Kritik und heute sagte der Sender die Ausstrahlung schließlich ganz ab. Die Sendung verschwand auch aus der ARD-Mediathek, laut Pressemitteilung wegen Problemen mit den Rechten. Sehr gerne hätte ich dazu den Produzenten der Doku befragt, der uns ein Interview zugesagt hatte. Allerdings kam heute Vormittag die Absage. Und deswegen spreche ich stattdessen mit Mareike Ohlberg, China-Expertin beim German Marshall Fund in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Sie haben die Wuhan-Doku des SWR in den vergangenen Tagen öffentlich kritisiert. Warum?
Na, im Prinzip, die Macher der Doku sagen es ja selbst. Also sie sagen, das kommt von der Unterabteilung vom Informationsbüro des Staatsrates. Das stimmt so halb. Das ist letztlich ist es eine Abteilung von der Außenpropaganda-Abteilung der Kommunistischen Partei China, die auch unter diesem Namensschild auftritt. Die hat letztlich einen Auftrag und das ist, die Botschaften und die Narrativen von der Kommunistischen Partei China zu verbreiten. Die hat keinen Informationsauftrag in dem Sinne, sondern es ist tatsächlich ein Propaganda-Auftrag im klassischen Sinne. Das heißt, bei einem Thema, das sowieso in China gerade hochsensibel ist, also der Ausbruch und alles, was dazu gesagt werden kann, wird extrem stark kontrolliert, ist es einfach falsch, Bilder zu nehmen von einer Organisation, die ganz klar Teil von dem Außenpropaganda-Apparat ist, um diese Narrativen mitzubestimmen.
Ja, in der Doku ist zum Beispiel zu sehen, wie China Hightech-Krankenhäuser für tausende Corona-Infizierte quasi aus dem Boden stampft. Es gibt natürlich einen einordnenden Sprechertext, der zum Teil auch kritisch ist. Aber kann man solche mächtigen Bilder durch einen Sprechertext tatsächlich relativieren?
Also ich habe die Dokumentation inzwischen auch gesehen. Es ist so, es wird eingeordnet und das muss man den Machern natürlich zugutehalten. Das ist aber irgendwie auch so letztlich, irgendwie sollte es selbstverständlich sein. Trotz dieser Einordnung, also man sagt irgendwie am Anfang, wir wissen, das hat einen gewissen Auftrag etc. etc., trotzdem kommen ganz viele der Grundbotschaften, die von der KP gesendet werden sollen, kommen rüber. Zum Beispiel, das haben die lokalen Behörden haben das verpatzt. Die Zentralregierung hat sich korrekt verhalten. Nach diesem ursprünglichen Aussetzer lief alles wahnsinnig effizient, wahnsinnig super, wahnsinnig gut. Es ist auch so Botschaften wie solche Sachen können letztlich nur autoritäre Länder stemmen. Oder so Sachen wie im Westen, da gibt es sowas wie individuelle Werte, in China gibt es die kollektiven Werte. Also diese ganzen Propagandanarrativen, die von der Partei auch rüberkommen sollten, wurden rübergebracht und auch nicht wirklich in Frage gestellt. Das heißt, da hätte man, also wenn man dieses Material wirklich hätte verwenden wollen, hätte man wirklich eine viel, viel stärkere Erklärung von diesen Narrativen auch machen können und machen müssen. Was will denn damit die Partei eigentlich bezwecken? Also warum wird das genau so dargestellt? Dann hätte man es vielleicht rechtfertigen können, aber so wird einfach viel zu viel unkritisch übernommen aus meiner Sicht.
Das ist ja genau die Frage. Die Produzenten argumentieren natürlich, dass das Material die einzige Möglichkeit war, überhaupt Bilder aus Wuhan zu bekommen. Wie können Medien denn damit umgehen, wenn sie keine neutralen Bilder bekommen, sondern dass das einzige ist, was da ist zur Berichterstattung?
Also man kann, glaube ich, es ist nicht ganz klar, ob das noch möglich ist. Es war tatsächlich während der Krise so, dass es einige unabhängigere chinesische Medien gab, wie Caixin, die wirklich, wirklich gute Berichterstattung gemacht haben und über die ich wahnsinnig viel erfahren habe, was überhaupt in Wuhan passiert. Man hätte sich mehr Mühe machen können, zum Beispiel mit solchen etwas unabhängigeren, nicht direkt dem Außenpropagandaapparat untergeordneten Medien überhaupt in Kontakt zu kommen. Es ist natürlich möglich, dass inzwischen diesen Medien es überhaupt nicht mehr erlaubt ist, auch Kontakt mit dem Ausland aufzunehmen. In dem Fall ich kann schon verstehen, dass man die Bilder haben will. Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Bilder gezeigt werden, obwohl es diesen gewissen Propagandaauftrag gibt. Man hätte dann wirklich einfach mit seinen Korrespondenten vor Ort zusammenarbeiten sollen, die einfach, glaube ich, eine bessere Einordnung hätten abliefern können, was das genau ist und wie man das darstellen sollte.
Ja, die Frage ist natürlich auch, war das jetzt ein Einzelfall oder platzieren chinesische Medien gezielt ihre Inhalte in westlichen Medienhäusern?
Das kommt öfter vor. Das ist dann entweder, dass man tatsächlich über solche dass da Material geliefert wird. Was auch immer häufiger vorkommt, ist, dass man so Kollaborationen macht für gemeinsame Debatten, die dann aber doch stark von der chinesischen Seite eingeschränkt sind, wodurch dann letztlich der chinesische Partner auf gewisse Art und Weise legitimiert wird. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt dieses Bedürfnis, mehr mit ausländischen Medien zusammenzuarbeiten. Da für diese Strategie gibt es einen Namen. Die heißt auf Chinesisch Bote borgen, um in den See zu stechen. Also man nutzt quasi die ausländischen Medien, um seine eigene Botschaft rüberzukriegen. Und das ist also so ein so bekanntes Muster, dass es dafür einen extra Begriff gibt im Außenpropagandaapparat. Und das ist einfach wichtig, dass man das weiß, damit man das in Zukunft besser einordnen kann, im Zweifelsfall dann auch ablehnt.
Ja. Vielen Dank, Frau Ohlberg. Das war Mareike Ohlberg, die beim German Marshall Fund zu Chinas Medienstrategen forscht. Rodrigo Duterte, philippinischer Präsident, der führt seit Jahren einen blutigen Anti-Drogen-Krieg, wie er ihn selber nennt. Klar, dass freie Berichterstattung darüber eher unerwünscht ist. Eine, die Duterte trotzdem immer wieder kritisiert hat, das ist die ehemalige CNN-Journalistin Maria Ressa, Mitgründerin des Nachrichtenportals Rappler. Heute wurde sie von einem Gericht in Manila zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wie lange sie in Haft muss, ist noch nicht klar. Aber fest steht, Maria Ressa lässt sich nicht einschüchtern.
An alle Filipinos, es geht hier nicht nur um Rappler, nicht nur um unseren Fall, sondern um euch und uns alle, sagte die Journalistin Maria Ressa heute, nachdem sie wegen Verleumdung verurteilt worden war. Denn die Pressefreiheit ist das Fundament jedes einzelnen Rechtes, das wir als Bürger der Philippinen haben. Gemeinsam mit einem Reporter war Ressa angeklagt gewesen, einen Geschäftsmann verleumdet zu haben. Der entsprechende Artikel hatte aus einem Geheimdienstbericht zitiert, der den Unternehmer mit Mord und Drogenhandel in Verbindung brachte. Erschienen war der Text schon 2012. Das Gesetz zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, aufgrund dessen Ressa angeklagt war, ist erst danach erlassen worden. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen das Urteil darum auch als heftigen Schlag gegen die Pressefreiheit auf den Philippinen. Wir stehen am Abgrund. Wenn wir fallen, sind wir keine Demokratie mehr. Ich habe unter Suharto in Indonesien gearbeitet, unter Deng Xiaoping in China. Da sind die Regeln klar. Wenn man in diesem Graubereich zu weit geht, wirst du fertig gemacht. Lasst uns nicht dieses Spiel spielen. Sind wir eine Demokratie oder nicht? Lasst uns unsere Arbeit tun. Are we a democracy or not? Let us do our jobs. So sagte sie heute nach dem Urteilsspruch. 20 Jahre lang hat sie für den Nachrichtensender CNN an vielen Orten in Südostasien als Investigativjournalistin gearbeitet. Und sie hat dabei Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Heimatland eigentlich nicht wiederholt sehen möchte.
My name is Maria Ressa. We are Rappler. And we will hold the line.
Wir halten die Stellung, so lautet ihr Schlachtruf. Für ihren Kampf gegen Fake News wurde sie eine der Personen des Jahres 2018 für das Time Magazine. Als sie die Nachrichtenwebseite Rappler mitgründete, machten sie sich das Internet mit all seinen Möglichkeiten zunutze. Videos, Audios, Verbreitung über soziale Medien. Als Rodrigo Duterte dann zum Präsidenten gewählt wurde und seinen blutigen Antidrogenkrieg begann, mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten. Von Menschenrechtsverletzungen, der Verdrehung von Fakten, von Lügen, versteckter Propaganda. Duterte tut Rappler als Fake News ab, finanziert von amerikanischen Konzernen, um den Philippinen zu schaden. Und im Netz wird Maria Ressa bedroht und beschimpft als Hure, Hündin, Schlange und viel Schlimmeres. Maria Ressa erzählte einmal, sie wollen einschüchtern, schikanieren. Und das Ziel ist natürlich, dass wir leiser werden, aufhören damit, ihre Lügen aufzudecken. Aber ich habe nichts zu verstecken. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich bin entschlossen, die Regierung herauszufordern. Ich entlasse sie nicht aus ihrer Verantwortung. Wegen Steuerhinterziehung wird gegen die Journalistin ermittelt. Dann wurde der regierungskritischen Webseite die Lizenz entzogen. Die zuständige Börsenaufsicht sagte, Rappler habe gegen Beschränkungen bezüglich Kapitals aus dem Ausland verstoßen. Und schließlich kam die Anklage wegen Verleumdung. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde Ressa öffentlichkeitswirksam in der Redaktion festgenommen. Ich finde es toll, dass ich im Laufe eines Jahres eine Kriminelle geworden bin, so scherzte sie nach dem Gerichtsspruch heute. Aber vor allem will sie weiter für die Pressefreiheit kämpfen. Ihre Anwälte gehen in Berufung und ihr Schlachtruf gilt noch immer.
My name is Maria Ressa. We are Rappler and we will hold the line.
Unsere Korrespondentin Lena Bodewein berichtete. Und in der Schlagzeile von morgen geht es um die Corona-App.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Wolfgang Rath von der Bergedorfer Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen ist: Jeder dritte Bergedorfer will die Corona-Warn-App laden. Wir waren in der Bergedorfer Fußgängerzone und haben Passanten befragt. 31 wollen die Warn-App laden, 56 sind allerdings strikt dagegen. Die Gegner haben Vorbehalte wegen des Datenschutzes und auch nicht jeder besitzt ein Smartphone. 13 der Befragten waren noch unentschlossen und die wollen erstmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt.
Nach den Nachrichten wartet auf Sie Dina Netz mit dem Büchermarkt. Schön, dass Sie heute bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.